Jetzt möchte ich euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen und wir möchten das Wort Gottes betrachten, was es zu uns zu sagen hat. Aber vorher möchte ich noch, dass wir unser Haupt ein wenig neigen und ich möchte noch einmal zu unserem himmlischen Vater beten. Danke, Vater im Himmel, dass du deine Gemeinde baust und obwohl es Höhen und Tiefen gibt, obwohl es Zeiten gibt, wo man sehr traurig ist über das, was noch übrig bleibt, oft über Trümmern, aber du baust Gemeinde und du kommst zu deinem Ziel. Und Herr Jesus, das gilt auch für uns, sowohl in Argentinien als auch hier in Deutschland, wo vielleicht nach außen hin alles so ist, wie es war. Und doch ist es notwendig, dass jeder Einzelne sich aufmacht zu dir hin, die Beziehung erneuert, sich klar positioniert und dich im Herzen groß werden lässt. Darum bitte ich dich, dass auch dieser Gottesdienst dient. In Jesu Namen. Amen. Gut, dann wollen wir mal unsere Bibel aufschlagen in 2. Chronik, Kapitel 29. 2. Chronik, Kapitel 29, Altes Testament. Da haben wir erst Samuel, dann Könige und dann kommt Chronik. Und da das zweite Buch von der Chronik, Kapitel ziemlich weit am Schluss schon. Es geht um einen König, der lebte im Jahr ungefähr 722 vor Christus. Das ist ein besonderes Datum. Die Bibelforscher wissen, was ist denn passiert ungefähr 722 vor Christus. Ein ganz einschneidendes Erlebnis im Nordreich Israels. Was war da? Die Assyrer, das Weltpotenzial der damaligen Zeit, kam und eroberte das Nordreich, das sogenannte Israel, und bedrohte bis zuletzt auch die untere Königreich, das Königreich in Juda. Und wir sehen jetzt, werden jetzt über diesen König sprechen, der genau in dieser Endzeit vom Nordreich lebte. Und das macht mir eine Brücke zu unserer heutigen Zeit. Wir leben in einer sogenannten Endzeit. Wir wissen nicht, ob es eine zeitliche Endzeit ist oder ob es auch inklusiv der biblischen Endzeit ist, aber Endzeit ist immer. Seit dem Kommen des Herrn Jesus Christus erwarten wir als seine Gemeinde was? Ja, richtig. Wir erwarten nicht den Antichristen. Wir erwarten nicht, dass es hier Katastrophe nach Katastrophe kommt, sondern wir erwarten Christus. Wir erwarten das Kommen unseres Heilandes. Und das, der Herr Jesus selbst gesagt hat, dass in der letzten Zeit alles nicht besser wird, sondern schlechter wird, soll uns nur noch brennender machen für Jesus. Sicherlich, in der Bibel wird prophezeit, dass die Liebe in den vielen erkalten wird. Und das ist wahr, das ist, was wir heute sehen. Ja, wir blicken uns um, die einzige Liebe, die wächst, ist die Liebe zu sich selbst. Ja? Man muss sich doch selber lieben, um den anderen lieben zu können. Das ist die große philosophische Lüge des heutigen Jahrhunderts. Ja? Denn Jesus hat gesagt, wir lieben uns schon genug. Er hat gesagt, keiner hasst sich selber, sondern er nährt sich und pflegt sich. Es ist mehr, man schaut auf den anderen und sagt, was hat er mir alles Schlechtes gemacht? Und dabei liebt man sich ja. Aber Gott dreht den Spieß um und sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott fordert uns heraus, treu zu sein, treu fest zu sein in diesen letzten Zeit. Und wir wollen mit diesem König Hiskia beginnen. Vers 1, Kapitel 29, 2. Chroniker. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Das lesen wir und dann sagen wir, na und? Was hat das heutzutage für uns für eine Bedeutung? Und Im 2. Timotheus 3,14 steht, dass alles geschrieben ist. Paulus sagte dem Timotheus, das, was du gelernt hast, von wem du überzeugt bist, dass es die Wahrheit ist, das soll dein Leben prägen. Und so sehen wir einen Hiskia, der in dieser schlechten, schlimmen Zeit gelebt hat. Und dann sagt er, ja, aber vielleicht ist meine Zeit bestimmt ein bisschen anders als seine. Und das stimmt. Aber trotzdem können wir kaum übertreffen die Situation, in der dieser König Hiskia gelebt hat. Seine Umstände waren sehr schlecht. Und mein erster Punkt lautet, wie können wir Gott treu sein in dieser letzten Zeit, wenn wir so wenig Vorbilder haben? Wie können wir Gott nacheifern, wenn rings um uns wir uns oft alleine fühlen? Und der erste Punkt heißt dann auch, mach den Unterschied. Du bist aufgefordert von Gott, den Unterschied zu machen. Hier heißt es, ein König Hiskia kam an die Macht, 25 Jahre alt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen rechnen. Für die, die am Einschlafen sind, 25 Jahre alt ist er alt geworden. Jetzt, König Ahas ist sein Vater, der ist verstorben im Vers davor, Vers 27. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Jerusalem. Gut, das ist der Vater. Wer war die Mutter? Die Mutter erscheint im Vers 1, das ist und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Also wir kennen jetzt die Eltern. Der Vater war sehr, sehr schlecht. Das lesen wir Kapitel 28, den Kapitel davor, wo es heißt, Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Das ist dieser schlechte König. Und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem, aber tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Jetzt, Ahas war 20 Jahre. Wie alt war er, als er starb? Wenn er im Jahre seines Todes seinen Sohn König wurde. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Wie alt war er, als er starb? 36. Gut, einige sind noch wach. 36. Jetzt rechnen wir mal gegen. 36 Jahre war Papa Ahas, als er starb. Sein Sohn war wie viele Jahre, als er König wurde? 25. Jetzt zählt mal ab. 36 von Papa Ahas minus 25. Dann wisst ihr, mit welchem Alter dieser schlechte Papa seinen Sohn bekommen hat. Habt ihr auch die Antwort? Jungs. Hier, die etwas jünger sind. Rechne. Mit? Mit 11. Ui, sagen jetzt die 11, ja? Mit 11 Jahren, dieser Vorpubertierende, der hat seine Macht missbraucht und ist Papa geworden. Und hier in Vers 2 von Kapitel 29, da sehen wir, dass seine Mutter war Abia, die Tochter Zacharias. Man fragt sich, wie das zustande gekommen ist, aber da die Mutter so erwähnt wird, können wir fest davon ausgehen, dass seine Mutter anders war als sein Vater. Wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen Papa, schlechte Umstände, davon wollte ich gerade erzählen, ein pubertierender Vater zu haben. Und nicht nur das, sondern dieser Vater tat, was falsch war in den Augen Gottes. Er machte sich Bale, das heißt in Vers 2 von Kapitel 28, gegossene Bilder und Bale. Vers 3 heißt es, und er räucherte im Tal des Sohnes Himnon und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, nach dem Gräuel der Heiden. Also die lieben Geschwister von dem neuen König, von dem wir reden wollen, Hiskia, hatte Geschwister, die nicht mehr Geschwister waren, weil sie für den Götzen getötet und verbrannt worden sind. Durch seinen lieben Papa. Ja? Also ihr könnt sehen, die Situation war scheußlich und grässlich, in der dieser Hiskia aufwuchs. Denn er war 9 Jahre alt, als sein Papa König war. Und mit 9 Jahren, ich habe Kinder in ungefähr diesem Alter, kriegt man schon alles mit. Und nicht nur das, sondern Vers 5 von Kapitel 28, weil Ahas, dieser schlechte König, der Vater von Hiskia, so schlecht war vor Gott, hat Gott ihm auch Probleme geschickt. Vers 5, Kapitel 28, 5. Darum gab ihm Gott, der Herr, in die Hand der König der Aramäer, das heißt der König der Syrer, heute Syrien, die ihn schlugen und von den Seinen eine große Menge gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Ja? Nach Damaskus. Also hier sehen wir, dass Gott erlaubt hat, dass die Feinde triumphieren über diesen Vater. Und eine große Anzahl wurde verschleppt. Kleinprinz Hiskia bekam das mit. Kleinprinz Hiskia hat auch, oder schon ein bisschen größer, miterlebt, was danach geschieht. Vers 6, das Nordreich Israel greift Juda an. Vers 6, denn Peka, der Sohn Remalias, machte in Juda an einem Tag 120.000 Mann nieder, gestorben. An einem Tag, das ist schlimmer als jetzt Ukraine. 120.000 Männer an einem Tag tot. Da gab es kaum ein Haus in Juda, wo nicht Totengeschrei war. Grässliche Zeit. Und nicht nur das. Ein Vers weiter, zwei Verse weiter, heißt es, Vers 8, und die Kinder Israels führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen hinweg und machten dazu große Beute unter ihnen und brachten die Beute nach Samaria. 200.000, nicht Flüchtlinge, sondern 200.000 Kriegsgefangene. Und wie die behandelt wurden, das könnt ihr lesen in den nächsten Versen, wo sie geschändet waren, halbnackt rumlaufen mussten, diese jungen Männer und jungen Frauen. Und dann gebracht wurden ein Siegestriumph als Beute hin zu diesem Samaria, die Hauptstadt vom Königreich des Nordens Israel. Aber wisst ihr, auch da hat Gott seine Leute. Vers 9. Es war aber dort ein Prophet des Herrn namens Obed. Der ging hinaus, dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hand gegeben. Und ihr habt sie niedergemetzelt mit einer Wut, die zum Himmel schreit. Kind Gottes zu sein war nie einfach. Aber Kind Gottes zu sein, in Form dieses Propheten, würdest du dich trauen? Gottes Wort kam zu diesem Obed und sagte: Du geh mal vor die Stadt, da wird gleich ein Siegeszug kommen mit 200.000 Kriegsgefangenen, Soldaten, die jubelnd sind: Ha, wir haben den Feind niedergemacht, und du sollst hingehen und sagen: Moment, das ist nicht recht vor den Augen Gottes. Dazu gehört doch Mut, oder? Und dieser Obed gehorcht. Und Gott öffnet die Ohren von den Fürsten dieser Stadt Samaria, die dann auch noch sich erinnerten an die Gottesfurcht. Und so werden diese Kriegsgefangene angezogen. Das könnt ihr ein bisschen später lesen. Die, die nicht mehr laufen konnten, weil sie die ganze Strecke zu Fuß, barfuß, wie es hier steht, laufen mussten, wunde Füße, nicht mehr laufen konnten, gezogen, geschleppt wurden, wurden auf Eseln gepackt, um zurückzubringen. Zurück nach Jericho, wo sie dann in der Palmenstadt ihren Brüdern übergeben worden sind. All das hat dieser Prinz Hiskia miterlebt. Und wisst ihr, er hat sich unter dieser Autorität seines Vaters, er war nicht einverstanden. Seine Mutter hat ihm anders beigebracht, aber er hat sich unter die Autorität seines Vaters gestellt bis zum ersten Tag seiner Regierung. Das lesen wir, Vers 3, also 2. Chronik 29, Hiskia, das haben wir gesagt, 25 Jahre, als er König wurde. Vers 2, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David getan hatte. Vers 3, im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung handelte er. Eröffnete er die Tür am Haus des Herrn und besserte sie aus. Am ersten Tag, erstes Regierungsjahr. Und Gott fordert dich auf, egal wie deine Vergangenheit war. Sehr viel schlimmer als die von Hiskia kann sie auch nicht gewesen sein. Ja, also grässlich. Egal wie deine Vergangenheit war, Gott spielt dir heute den Ball zu, wenn du es nicht schon getan hast, und sagt, mit wer in Jesus Christus ist, da ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und mit Gott an deiner Seite, mit dem Heiligen Geist, wenn du Kind Gottes bist, hast du den Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist nicht hat, ist kein Kind Gottes. So wird es bezeugt im Römerbrief. So ist es so wichtig. Wenn man Kind Gottes ist, durch Buße und Bekehrung, durch man gesagt hat, ja, ich bin nicht gerecht vor Gott, ich verdiene die Todesstrafe, ich verdiene den Zorn Gottes, aber Dank für Jesus, der am Kreuz gestorben ist, meine Sünden auf ihn. Ich muss nicht brav sein, um im Himmel zu kommen. Ich muss nicht mir den Himmel verdienen, sondern Christus tat alles für mich. Sein Blut, seine Gerechtigkeit ist ausreichend für mich, armen Sünder. Und er gibt mir ein neues Herz. Und seitdem soll ich in der Sünde verharren, damit Gottes Gnade umso größer werde? Wie antwortet Paulus? Auf keinen Fall. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Und jetzt rühme und preise ich Christus, der nicht mehr am Kreuz hing, sondern auferstanden ist aus den Toten. Und deswegen führen wir ein anderes Leben. Nicht um den Himmel zu verdienen, das verdiente er. Wir sind eine Trophäe der Gnade Gottes. Wenn du im Himmel kommst, würden sich die Engel an den Kopf fassen und sagen, Herr, hier, der Daniel, ich war auf seinem Lebensweg mit dabei, alles genau gesehen. Ja? Wie kommt dieser Kerl hier rein? Oder diese Frau, ja. Deswegen, wir sind Trophäen der Gnade Gottes. Aber auch ein Beweis, dass mit unserer Bekehrung, mit dem Heiligen Geist in uns, unser Leben anders wurde. Wenn es nicht anders geworden ist, dann musst du dich fragen, ob du in Christus bist. Denn meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie. Wenn du eine Ziegenbock bist, gehst du mit einer woanders hin. Aber die Schafe Jesu folgen. Ja? Und selbst wenn du mal deine eigenen Wege gehst, und das sehen wir, dass es auch Leute gibt, die eigene Wege gehen. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit und Gnade lässt alles Mögliche zu, damit du wieder zurückkommst. Der Apostel Paulus hatte eine schlimme Sache gehört in 1. Korinther, in den Korinthergemeinde. Und dann sagte, ich übergebe ihm den Satan, damit Satan sich kümmere um ihn, Verderben des Fleisches, damit er Buße tut und seine Seele wieder in Ordnung bringt vor Gott. Und das wurde getan. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist so ein gnädiger Gott. Er hält seine Hand über dich. Nicht nur über dich, sondern auch über alle Gottlosen, über alle Frommen und bewahrt. Aber die Gemeinde hat auch die Autorität bekommen von Gott, diese fürsorgende Hand über Einzelne, die Widerstand gegen Gott hat, abziehen zu lassen, damit durch das Eingreifen des Widersachers Gottes dieser Mensch zur Besinnung kommt. Und hier sehen wir, was passiert, wenn man sich aufrührt gegen Gott? Interessant, wenn wir nochmal zum Vater kommen, dem Vater von Hiskia, König Ahas, Vers 5 von Kapitel 28, heißt es, darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand der Könige der Aramäer. Und dann kratzt man sich am Kopf und fragt, da steht aber, darum gab ihn der Herr, sein Gott, der war nicht sein Gott. Das heißt doch in Vers 1, dass er nicht tat, was Gott gefiel. Aber wisst ihr, auch der Gottloseste dieser Welt ist und steht vor Gott, seinem Gott. Er hat andere Götter vielleicht, aber trotzdem, hier heißt es, tat, was nicht recht war, vor den Augen des Herrn. Auch wenn du noch so gottlos bist, alles, was man tut, tut man vor den Augen Gottes. Das ist wie wenn man sagt, mir gefällt das nicht, Gott. Ich tue was mir, aber man tanzt vor den Augen Gottes. Ja, das ist man kann nicht. Wovor soll ich fliegen vor dem Angesicht Gottes? Flöge ich am äußersten Meer, nehme ich Flügel der Morgenröte, auch da ist deine Hand bei mir, die Angesicht Gottes. Deswegen ist es so schlimm, wenn wir Sünde verharmlosen, noch obendrein, wenn wir Kinder Gottes sind. Deswegen ist auch immer wieder gut, wenn wir das Abendmahl nehmen, wo wir uns auch Zeit nehmen zur Selbstbesinnung. Wo stehe ich? Ich bin vor dem Auge Gottes, ob ich mag oder nicht. Ob ich mich fühle danach oder nicht, ist egal. Du bist vor dem Auge Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich prüft und nicht darin verharrt und sagt, na, dann nehme ich nicht das Abendmahl. Sondern Gott in seiner Weisheit hat durch Jesus diese Momente geschaffen, damit du dich zurückbesinnst auf das, was er getan hat. Damit du wieder Frieden suchst mit ihm. Deswegen ist es so wichtig. Wie kann man Gott treu sein, wenn die Umstände so schlecht sind, wenn man keine guten Vorbilder hat? Antwort: markiere du den Unterschied. Hiskia hat es gemacht. Am ersten Tag seiner Regierung. Und dann sehen wir noch weiteres. In den folgenden Versen, Vers 3 bis 9, sehen wir, dass er die Sünden bekannt hat. Seine eigenen, die seines Vaters und die seines Volkes. Dann ließ er, Vers 4, die Priester und Leviten kommen, versammelte sie auf dem Platz gegen Osten und er sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, ihr, die ihr vor Gott stehen solltet und nicht standet. Hört ihr mir zu. Was sollen sie tun? Erstens, heiligt euch jetzt selbst. Heiligt euch selbst. Und danach heiligt das Haus des Herrn. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Wir können nicht am Gottesreich arbeiten, wenn wir nicht uns selbst den Spiegel erst vorhalten. Der Prophet Haggai hat gesagt, es ist nicht, dass ihr am Tempel baut, das, was euch heiligt, sondern ihr verunehrt, ihr macht das schmutzig, durch euer Sein. Es ist wichtig, dass ihr die Sache des Gottes mit reinem Herzen betreibt. Wie oft auch in Argentinien sehen wir, wie Leute zur Gemeinde kommen und denken, dadurch, dass sie zur Gemeinde kommen, muss Gott sie segnen. Aber ihr Ziel ist nicht, Gott zu suchen, sondern den Segen zu suchen. Und das in so vielen Sachen. Gott möchte dich segnen und reich segnen. Aber er sagt wie der König Salomo in den Sprüchen auch, gib mir, o Sohn, was? Deine Anstrengung, deine Kraft. Nee, was sagt er? Dein Herz. Denn wenn er das Herz hat, dann ist Liebe da. Dann ist das, was du tust, auch wenn es schlecht getan ist, wenn du es aus Liebe getan hast, dann ist das dementsprechend auch angenommen. Ja? Es ist so wichtig. Wir sollen den Unterschied machen. Wir sollen auch uns distanzieren, uns heiligen von Sünde, eigene und dann auch Neues anpacken. Hier in Vers 7, 8 steht alles, was er erlebt hat. Während der Zeit deines Vaters, Vers 9 auch, durch das Schwert gefallen sind unser Volk, Väter, Söhne, unsere Töchter und Frauen gefangen, weggeführt worden. Das alles ist die Realität. Aber es ist noch nicht verloren, die Hoffnung. Heiligt euch selbst, arbeitet am Haus des Herrn und es wird anders werden. Und es wurde anders. Und Da die Zeit fortschreitet, möchte ich auch langsam zum Schluss kommen. Aber ich möchte, dass ihr das Prinzip versteht. Es geht nicht um einzelne Kämpfer, auch in dieser Gemeinde nicht, sondern es geht um deinen Einsatz. Was bringst du ein in der Gemeinde? Weißt du, Kraft ist, wenn viele Muskelstränge zusammenarbeiten. Stellt euch vor, ein Einzelner strengt sich an. Das nennt man normalerweise, wie sagt man, wenn man Sport macht und dann plötzlich zieht sich ein einzelne Muskeln zusammen? Das tut weh. Ja, so ein Krampf. Ja? Und es ist so traurig, dass viele Gemeinden, ich hoffe nicht diese Gemeinde, Krampf sind. Weil nur ein paar Muskeln ziehen, die anderen sind alle locker und tut uns alle. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, zusammen zu funktionieren. Uns unter der großen, allmächtigen Hand Gottes beugen und seine Autorität in unserem Leben wahrnehmen und uns einbringen. Ist Gott da, wo zwei oder drei versammelt sind? Amen. Du als Kind Gottes, solltest du dabei sein, wo Gott da ist? Das ist eine nur ganz einfache Sache. Aber es ist oft so bequem, wir auf dem Missionsfeld auch. Gebetsstunde in Argentinien findet mittwochs um 20 Uhr statt. Wir nehmen die ganze Familie mit, kommen dahin und da sind kaum oder gar keine in dem Alter unserer Kinder. Aber wir versuchen ihnen das einzupflanzen in ihrem Herzen, dass es wichtig ist, warum man das tut. Nicht um sich zu gefallen, sondern liebst du Gott, dann liebst du seine Gemeinde und die Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen müssen wir das als Eltern zuerst praktizieren. Und das ist für uns auch unbequem. Es dauert immer, wenn man 4 Kinder noch anzieht und sich selbst, dann ist 6 Personen, bis alle in Auto sitzen, hinkommen. Stress. Ja? Viel einfacher sagen, ja, ihr bleibt zu Hause und die Kinder sagen, ja, wir passen aufs Haus auf, indem sie meinen, wir passen aufs Handy auf, damit das nicht wegläuft. Ja? Und dadurch ist das Haus auch sicher, weil sie sich nirgendwo bewegen, sie machen kein Gas an und nichts, weil das Handy passt auf sie auf. Aber das ist nicht der Sinn. Das wäre so einfach für uns als Eltern. Aber ihnen beizubringen, dass es wichtig ist, verschiedene Prinzipien im Leben zu haben. Das ist auch eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Deswegen prüft, hier heißt es, 7 Tage haben sie sich selbst geheiligt. Könnt ihr dann, ich habe schon die Bibel zugeschlagen, weil ich mich erinnern muss, dass ich aufhören muss. Ja? 7 Tage heiligten sie sich selbst. Nehmt euch Zeit, euch selbst zu prüfen. Die Priester da, die Leviten sind nach Hause gekommen und dann haben sie geguckt, was ist alles, was Gott nicht ehrt. Ja, ob der dicke Buddha vor dem irgendwo steht. Weg mit dem. Ja, ob diese Katze in meinem Geschäft steht, die immer noch so im Batteriebetrieben ist. Wenn es in meinem Einflussbereich ist, hat das Ding nichts zu suchen. Ja? Oder andere Sachen. Oder wie ist das mit meiner Zeit? Beraube ich meine Familie, indem ich zu viel arbeite? Oder sollte ich lieber weniger arbeiten und mehr Zeit, auch mit weniger Gehalt, mit meiner Familie mehr sein? Oder andere Fragen. Man muss sich fragen, was ist Priorität? Was will Gott von mir? Oder auch in die Gemeinde. Ach, ihr gebt so viel Zeit für die Gemeinde aus. Nimm deine Kinder mit, versuch sie zu motivieren. Und das ist immer so schön. Tut mir leid, die Zeit vergeht, aber ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und wenn nicht, dann liest nochmal diese Stellen. Man kann so viel draus lernen. Ja, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn mein Haus das nicht hergab, wenigstens in meinem Einflussbereich will ich Gott treu sein. Hiskia lebte unter dem König Ahas. Er hat nicht eine Rebellion angestiftet. Er hat nicht seinen Vater geputscht. Er hat ihm nicht in den nassen wie andere ihn umgebracht. Ja? Nein, er hat sich gewartet, bis er dran war. Und dann hat er gehandelt. Und so ist es wichtig, dass wir, trotz dass unsere Umstände anders sind, als wir es haben wollen, wenn du sagst, ach, meine Familie macht nicht so mit und ich, mach du den Unterschied. Dass Gott gelobt und geehrt wird durch deine Werke. Matthäus 5, könnt ihr lesen. Ihr seid das Licht der Welt, Salz der Welt, damit die Umwelt was sieht. Deine guten Vorsätze, deine Frömmigkeit, die du so zur Schau stellst, auch nicht. Deine guten Werke sieht und deinem Vater im Himmel preist dafür. Dass du nicht sagst, ich hab's gemacht. Nein, dein Vater im Himmel preist. Ja, das ist das Ziel für uns auf dem Missionsfeld, ihr hier und wo auch immer. Ja, wir haben das versucht, auch in der Ukraine weiterzuleiten. Es ist so schön, Kind Gottes zu sein und schön mit euch zu sein. Schön, dass ihr da seid. Ich wiederhole mich. Und es ist schön, dass wir zusammen unserem großen Herrn und Heiland dienen dürfen. Verliert nicht diese Liebe zu ihm. Denn auch wenn dieses schöne Lied, ob niemand mit mir geht, trotzdem will ich folgen. Wie oft wurde das gesungen in den Taufen, ja? Ob niemand mit mir geht, trotz will ich folgen oder so. Das ist so wichtig, dass ihr den Unterschied markiert. Und mit dem Gedanken möchte ich schließen und zusammen mit euch noch einmal beten. Danke, Vater im Himmel, für so einen Mann wie Hiskia. Er war nicht perfekt. Er hatte viele Fehler auch. Sein hochmütiges Herz hat ihm auch manchen Streich gespielt. Aber mit uns ist es doch auch nicht anders. Herr Jesus, wir haben viel mehr Wissen als Hiskia. Wir kennen dich, den eingeborenen Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und einer dieser Sünder, die selig geworden sind, bin ich und meine Geschwister hier in diesem Raum. Lass diese Gnade nicht vergeblich gewirkt haben in unserem Leben, sondern schenk, dass diese Gnade wachsen darf in unserem Leben, damit andere Leute angezogen werden von dir und nicht abgestoßen. Schenk, dass diese Gemeinde ein Leuchter vor Gott ist und diese Engel, diese Boten Gottes, die du auch in diese Gemeinde gestellt hast, in deine Hand dein Wohlgefallen haben. Herr Jesus, hilf. Herr Jesus, lass wohlgelingen. In Jesu Namen. Amen.